Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
Unsere Einstellung war ja sowieso von vornherein, wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen hin, genießen die Spiele, genießen die Atmosphäre und war dann einfach mega.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Folge. Ich bin Daniel Seehuber, euer Host, und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt den Frühlingsanfang und nutzt das schöne Wetter und die längeren Tage vielleicht ja schon für die ersten Trainingseinheiten draußen. Auch 2026 hält wieder einige sportliche Highlights bereit. Ein Termin, den ihr euch unbedingt vormerken solltet, ist der Trikottag am 13. Mai. An diesem Tag zeigen wir gemeinsam Flagge für mehr als 7300 Vereine in Hessen und für all das, was sie Tag für Tag für unsere Gesellschaft leisten. Ein großes Highlight liegt schon hinter uns, die Olympischen Winterspiele in Italien, an denen auch 5 hessische Athletinnen und Athleten teilnahmen. Einer von ihnen ist der Gießener Adam Amur. Er zählt zu den spannendsten jungen Bobpiloten in Deutschland. Dabei begann seine sportliche Laufbahn ganz anders. Adam war ein vielversprechender Turner, aber eine Handgelenksverletzung zwang ihn zum frühen Karriereende. Rückblickend war das, ja, das muss man so sagen, ein erfreulicher Wendepunkt, denn so entdeckte der heute 24-Jährige sein Talent im Schlitten und macht seinen Verein Eintracht Frankfurt mächtig stolz. In dieser Folge sprechen wir über seine Erlebnisse bei den Spielen, den Wechsel vom Turnen in den Eiskanal, seine allererste Fahrt im Bob, die besondere Verantwortung als Pilot und natürlich über seine Perspektiven im deutschen Bobsport. Der wurde über viele Jahre von Francesco Friedrich dominiert, aber jetzt steht ein Generationswechsel an. Adam, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Sportgebabbel.
Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein kann.
Du hast ja im Zweierbob Bronze gewonnen. Wann hattest du so das Gefühl, dass es tatsächlich die erhoffte Medaille geben kann?
Boah, das Gefühl, dass die Medaille geben kann, war natürlich nach dem ersten Lauf. So, als ich dann auf Rang 2 lag, wusste ich, okay, es läuft ganz gut. Wenn alles weiter gut läuft, dann erstmal hatte ich natürlich gehofft, dass ich die Silbermedaille halten kann. Aber ja, durch ein paar Fehler habe ich den zweiten Platz verloren, lag dann auf Rang 3. Zwischenzeitlich war es auch sehr, sehr knapp zu Rang 4. Da war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das noch klappt. Ja, so wirklich die Medaille hatte ich dann, als ich dann im vierten Lauf durchs Ziel gefahren bin, weil vorher wusste ich nicht, was kann passieren. Und
Was war das für ein Gefühl, als du am Ende dann auf dem Podium standest mit der Bronzemedaille um den Hals?
Viele Jahre Arbeit haben sich dann ausgezahlt. Und dann, als ich da auf dem Podest stand, war ja links diese Family and Friend Zone. Dann habe ich nach links geschaut und dann stand da meine Familie. Und ja, war einfach unbeschreiblich, dass man so einen großen sportlichen Moment oder einer der größten sportlichen Momente der Karriere dann auch mit den Ängsten teilen kann. Kann man schwierig in Worte fassen, so Momente.
Du warst ja auch im Viererbob am Start. Da hattest du leider nicht so das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Zusammen mit deinem Bruder Issam, Joshua Tasche, beides Teamkollegen bei Eintracht Frankfurt und Alexander Schaller, bist du in der Endabrechnung dann auf Rang 4 gelandet, mit nur 400stel Rückstand auf Bronze. Hast du dich da besonders lange drüber geärgert oder war das recht schnell abgehakt und hat dann der Stolz überwogen?
Klar kann man dann stolz drauf sein, was man geleistet hat, und es war auch immer noch eine unglaubliche Leistung, wo viel, viel Arbeit drin, dahinter steckt von uns allen Vieren. Aber klar war die Enttäuschung natürlich mindestens genauso groß oder größer zu dem Zeitpunkt noch, weil wir da was verschenkt haben, was wir nicht verschenken sollen oder dürfen. So. Und deswegen war das halt erstmal wie so ein kalter Schlag ins Gesicht, den man dann erstmal verarbeiten muss, und wie man den verarbeitet. Wir sind 4 unterschiedliche Menschen und jeder musste da so seinen Weg finden. Die anderen waren emotional noch ein bisschen weiter an der Thematik drinne oder im Geschehen drin als die anderen. Alex und ich sind noch sehr dankbar rausgekommen, weil wir schon eine Bronzemedaille haben oder hatten zu dem Zeitpunkt. Aber klar hat mich das auch schon sehr getroffen. Und ja, besonders leid getan hat es dann natürlich für meinen großen Bruder und Yoshi, die jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind und vielleicht nur noch eine oder keine Olympischen Spiele mehr vor sich haben. Und ja, das war dann natürlich erstmal bitter, wenn wir als Team da versagt haben, in Anführungsstrichen, obwohl dann im Nachhinein man dann schon stolz auf die Leistung sein kann. Aber in dem Moment sieht man das natürlich nicht. Da haben wir keinen vierten Platz gewonnen, sondern erstmal den dritten verloren. Aber ja, jetzt im Nachhinein geht das schon.
Und wie lange hat das bei dir persönlich gedauert, bis das abgehakt war? Ging das innerhalb weniger Stunden oder hat das doch einige Tage oder Wochen gedauert?
Ja, es hat schon den ein oder anderen Tag gedauert, wo man halt dann wirklich so damit Frieden gefunden hat, weil ändern kann man es am Ende eh nicht. Klar, es ist natürlich erstmal ärgerlich und bitter, vor allem wenn man dann noch im Geschehen ist vor Ort und dann sieht man, wie die anderen geehrt werden und das trägt jetzt nicht zur guten Stimmung bei. So nachdem wir dann den dritten Platz vergeben haben. Aber ja, im Endeffekt ist das ein Lernprozess und ich denke, das ist wichtig, dass man halt einfach seine Erfahrungen draus zieht. Es waren meine ersten Spiele, beziehungsweise von uns allen, aber jetzt auch meine, in meiner Pilotenkarriere. Und ja, es gibt halt noch ein paar Dinge, die man besser machen kann und wie man sich vielleicht besser vorbereiten kann. Bei uns lief nicht alles perfekt, muss man auch dazu sagen. Wir haben viele Kleinigkeiten durch den ganzen Wettkampf drin gehabt, die uns dann am Ende die Medaille gekostet haben.
Olympia lebt ja nicht nur von packenden Wettkämpfen, die du jetzt auch hattest in Italien, sondern auch von den Begegnungen im olympischen Dorf zwischen Athleten aus unterschiedlichsten Sportarten und Nationen. Welche Erlebnisse werden dir da denn besonders in Erinnerung bleiben?
Es war allgemein ein unglaubliches Ereignis. Es hat ja schon angefangen bei der Einkleidung, so wenn du die Olympia-Einkleidung empfängst und das hat dann die Vorfreude dann auf die Olympischen Spiele nochmal gesteigert. Ich meine, es war ja 3 Wochen vorher oder so haben wir die Kleidung bekommen. Da ging es dann schon los. Da war man im Olympia-Fieber. Und ja, das war dann halt einfach so eine emotional tolle Experience für uns alle, weil wir alle gesagt haben, oder unsere Einstellung war ja sowieso von vornherein, wir haben nichts zu verlieren. Wir gehen hin, genießen die Spiele, genießen die Atmosphäre. Und ja, war dann einfach mega. Klar war das dann jetzt kein Luxus-Resort da im Olympischen Dorf. Da wurden ja die Container aufgestellt. Und das Essen war jetzt auch nicht so, wo man sagt, muss man wieder haben. Aber ja, das nimmt man dann so hin und dann das olympische Feeling überwiegt dann einfach in dem Moment. Und ja, das war schon cool.
Und hast du nach der Bronzemedaille das deutsche Haus abgerissen oder ging es da ganz ruhig zu?
Nee, tatsächlich haben wir erst auch um 21 Uhr den letzten Lauf gehabt. Das heißt, um 22 Uhr war das Rennen durch circa. Und dann hatten wir noch Media, Siegerehrung, Pressekonferenz. Das heißt, vor 0:30 Uhr waren wir gar nicht raus und hatten aber am nächsten Morgen um 10 Uhr schon das nächste Federtraining. Und deswegen war an dem Tag erstmal, lagen die Prioritäten woanders, aber wir sind dann nach dem ersten Federtraining am Abend, sind wir alle nochmal ins deutsche Haus gefahren und haben da ein bisschen gefeiert, genau.
Kommen wir mal zu deiner Vorbereitung auf deine ersten Olympischen Spiele. Inwiefern ist dieser Winter anders für dich verlaufen als vorherige Winter? War die Trainingsintensität, mentale Belastung, war die deutlich höher als zuvor?
Also das oberste Ziel war ja Olympia die Saison und darauf wurde halt schon viel abgestimmt. Es wurden viele Entscheidungen getroffen und auch harte Entscheidungen. Klar, am Ende sind wir ein Team, was zu viert am Start steht. Und wenn da noch 1, 2 weitere Leute dabei sind, dann heißt es, dass sie im vorherigen Verfahren schon rausgefallen sind. Weil am Ende kann nicht jeder mitfahren. Wir sind als Team zu 6 in die Saison gestartet. Und am Ende sind nur 2 Leute aus meinem Team gefahren und einer kam noch dazu, der ausgeholfen hat. Das heißt, die Leistung stand da schon sehr im Vordergrund, weil man gesehen hat, sehr, sehr wichtig ist, dass du da mit dabei bist. Wenn du da startmäßig nicht vorne mit dran bist, dann ja, muss halt alles andere perfekt laufen und wenn es nicht perfekt läuft, dann reicht es am Ende nicht mehr, um auf dem Podest zu stehen oder ganz und gar zu gewinnen. Am Ende war es, wie gesagt, eine schwierige Entscheidung, eine schwierige Saison. Die Olympiasaison ist immer schwer, weil da halt jeder dann auch mal ein bisschen, man merkt halt diese Luft, diese Spannung in der Luft, die ist nicht so wie in den Jahren davor, wo es dann eine WM am Ende gibt, weil die gibt es halt jedes Jahr. Weil Olympia ist nur alle 4 Jahre und das merkt man dann schon, dass die mentale Belastung auf jeden Fall viel höher ist, dann die Entscheidungen werden härter, die du treffen musst und es ist nicht so einfach.
Viele Athleten erleben ja nach großen Erfolgen, dass sie erstmal so ein Stück weit in ein mentales Loch fallen. Wie war das bei dir? Du siehst zumindest frisch und munter erholt aus. Geht's dir gut?
Bei mir ist alles gut soweit. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell und wir haben jetzt schon dieses Jahr halt auch schon wieder unsere nächsten Weltcups Ende November. Klar, ist jetzt eine entspannte Zeit, aber das dachte ich mir letztes Jahr zu der Zeit auch und jetzt ist die Olympiasaison schon vorbei. Also es geht alles sehr, sehr schnell. Wir also beziehungsweise bei mir, ich genieße jetzt ein bisschen meine freie Zeit. Wenn Urlaub noch drin ist, wäre ganz cool. Danach habe ich noch meinen Bundeswehrlehrgang. Und dann sind wir auch schon wieder voll im Training und haben, also ich hätte jetzt persönlich nicht wirklich Zeit, um in Depression zu verfallen, zum Glück. Da habe ich andere Dinge, die anstehen, um die man sich kümmern muss. Und ja, deswegen bin ich aktuell sehr happy.
Für viele Sportler ist ja Olympia das Größte, was sie in ihrem sportlichen Leben überhaupt erreichen können. Für die meisten geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. War das bei dir auch so oder hattest du als Kind andere Sachen im Kopf?
Ich habe ja als Kind angefangen zu turnen. Und als Turn hat man, beziehungsweise egal welchen Sport du machst, hast du immer im Kopf, Olympische Spiele wäre so ein Traum, den du erreichen willst. Und ja, aber man muss auch dazu sagen, beim Turn war es sehr unrealistisch, dass ich dann noch an die Weltspitze rankomme. Da habe ich einfach viel zu spät auch angefangen mit dem Turn.
Wie bist du zum Turnen gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
Wie ich zum Bobsport gekommen bin, bin ich auch durch meinen Bruder zum Turnen gekommen. Da lag ich eines Nachmittags nach der Schule oder Kindergarten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, müsste Schule gewesen sein, im Wohnzimmer. Und dann kam mein Bruder auf mich zu und meinte, ey, hier, um 16 Uhr ist Turnen in Allendorf. Ernst Niesen ist ein Trainer. Und ja, da gehst du hin und sagst, du kommst von mir. Und da bin ich einfach hingelaufen. Und ja, bin dann reinspaziert in die Halle und hab gesagt, hier, ich würde gern turnen, ich komme von Isam, und ja, dann habe ich angefangen mit eingestiegen ins Training, und so kam das dann. Dann war ich Turner.
Hat es dir von Anfang an auch Spaß gemacht? Also warst du Feuer und Flamme richtig für das Turnen?
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Die erste Übung, oder ich bin in die Halle reingelaufen und die waren da gerade am Handstand üben. Und dann habe ich da einfach mitgemacht und hat mir gefallen, und dann bin ich dabei geblieben.
Vor ein paar Jahren hattest du dann eine schwere Verletzung am Handgelenk, hast dann auch deswegen deine Karriere als Turner beenden müssen. Wie hart war dieser Abschied für dich?
Ja, es war schon, klar war das schon bitter. Ich meine, in dem Moment habe ich irgendwie 7, 8 Jahre lang geturnt. Es war halt auf jeden Fall schon eine lange Zeit. Und wenn man dann vom einen auf den anderen Tag gesagt bekommt, ja, okay, Turnen wird jetzt nichts mehr, oder wenn man das halt dann realisiert, dass das erstmal schwierig wird bis gar nicht, ja, war dann natürlich schon erstmal bitter, wenn man dann zu Hause sitzt. Aber kurz darauf kam mal Isam zu mir und meinte, hier, willst du mal nicht ausprobieren, was ich mache? Bobfahren hat mir dann auch direkt sehr viel Spaß gemacht, und ja, hab dann direkt meine neue Leidenschaft gefunden und bin dabei geblieben.
Wärst du ohne die Verletzungen, die du als Turner dann hattest, auch im Bobsport gelandet, oder wäre das dann wahrscheinlich nicht so gekommen?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube nicht. Es hätte natürlich auch sein können, dass ich es dann trotzdem gefragt hätte, ob ich mal das ausprobieren will. Aber ja, die Verletzung war natürlich so dieser Zünder, ne, der alles ins Rollen gebracht hat, und halt hat sich dann sehr, sehr gut ergeben. Wenn ich mir das Handgelenk nicht gebrochen hätte, kann ich nicht sagen, was passiert wäre.
Welche Erinnerungen hast du denn genauso an deine erste Fahrt? Hat es dich da ordentlich durchgerüttelt? Hast du danach erstmal gedacht, oh Gott, was ist denn das hier?
Ganz so schlimm war es nicht. Ich meine, meine erste Fahrt habe ich auch nicht von ganz oben gemacht, sondern von Kurve 7 bzw. 8 in Winterberg wurde ich dann abgelassen. Und da reicht man jetzt nicht so krasse Geschwindigkeiten. Das war ja zum Kennenlernen und Ausprobieren, was passiert, wenn man mal links und rechts am Lenkseil zieht. Aber ja, das war trotzdem, auch wenn es nicht so schnell war in dem Moment, war das überwältigend. So, man wusste nicht, was auf einen zukam. Wie gesagt, ich habe einfach mich reingesetzt und gemacht. War natürlich sehr, sehr angespannt und aufgeregt. Und ja, es war einfach eine sehr coole Experience. Aber erklären, ich wüsste jetzt nicht, wie ich jemandem Bobfahren erklären soll. Es ist halt wie so eine Achterbahnfahrt, die du selber lenkst. Und ja, es ist halt nur ein bisschen kälter und unangenehmer. Aber macht trotzdem sehr viel Spaß.
Bist du früher als Kind auch immer Achterbahn im Freizeitpark gefahren? War das auch schon immer so deins?
Wenn ich die Möglichkeit habe, im Freizeitpark zu fahren, dann bin ich auf jeden Fall immer mit am Start. Früher hatte ich natürlich auch hin und wieder ein bisschen Schiss, aber mittlerweile geht das.
Inwiefern profitierst du denn heute im Bob von deiner Zeit als Turner? Welche Fähigkeiten und Erfahrungen kommen dir da als Bobpilot besonders zugute?
Die Kontrolle über seinen Körper zu haben, ne? Von Kopf bis Fuß. Das ist ja so das Ding bei den Turnern, und ja, das hat mir, glaube ich, so am meisten hingegeben, dass ich einfach die Kontrolle hatte über meinen Körper, ne, und wusste, was ich genau mache, und konnte alles mehr oder weniger ansteuern. Wahrscheinlich auch Hand-Augen-Koordination beim Lenken hat mir auch wahrscheinlich so ein bisschen mitgegeben. Und ja, dann habe ich ja natürlich auch ein bisschen Leichtathletik nebenbei gemacht. Das heißt, laufen konnte ich auch schon so mehr oder weniger. Man musste mir jetzt nicht das Rennen beibringen. Die Basis als Athlet war, glaube ich, sehr gut gegeben, was das angeht. Und dann muss ich halt nur noch umstrukturieren auf Bob. Als zunehmen, schwerer werden, stärker und noch ein bisschen schneller. Und ja, aber ich glaube, die Basis hat das Turnen schon gesetzt.
Wir haben über deinen Bruder Issam schon gesprochen. Er hat dich zum Turnen gebracht. Er hat dich dann auch später zum Bobsport gebracht. Und ihr habt auch schon zusammen im Bob gesessen. Ihr wurde zusammen Vize-Weltmeister im Zweier-Bob. Und im Vierer-Bob sprang kurz vor Olympia der Europameistertitel heraus. Wie wichtig ist es für dich, deinen Bruder im Team zu haben?
Ja, schon sehr wichtig. Ich freue mich natürlich, dass er dabei ist. Und solange er seine Leistung bringt, wird er auch weiter bei mir im Team fahren. Und ja, es ist halt wie so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, als wir uns zusammen unsere ersten Erfolge feiern konnten. Von ihm dann noch mehr als von mir, weil er wirklich, oder beziehungsweise er hatte ja, als er mich zum Bobsport geholt hat, hat er natürlich auch so diese Vision gehabt, diesen Traum, ja, hier in 2, 3, 4 Jahren, wie auch immer, nachdem du angefangen hast, können wir dann zusammenfahren. Und ja, ist dann für ihn und für mich auch wie so ein Traum, der dann in Erfüllung geht. Er nimmt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Arbeit weg und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde. Die gibt es in jeder Folge, denn im Sportgebabbel wollen wir unsere Gäste nicht nur sportlich kennenlernen, sondern auch persönlich. Kaffee oder Tee, Berge oder Meer, Kino oder Museum, das sind typische Fragen in unserer Schnellfragerunde, aber keine Fragen, die ich heute stelle. Adam schaut schon ganz gespannt und weiß natürlich nicht, was jetzt auf ihn zukommt. Ich kann aber schon mal sagen, ich erwarte schnelle Antworten ohne langes Überlegen und bin natürlich gespannt, was ich gleich zu hören bekomme. Also Adam, bist du bereit? Können wir loslegen?
Jo, wir können loslegen.
Kommen wir zu unserer ersten Frage. Ringe oder Reck?
Reck.
Warum?
Nie ein Fan von Ring gewesen.
Spiele, Konsole oder Brettspiele?
Brettspiel.
Welches Brettspiel magst du besonders?
Oh, hier ist das... Brandy Dog ist jetzt neu.
Spielekonsole hast du auch mal gemacht oder war das nie so deins?
Doch auch, früher habe ich gerne Nintendo gespielt, genau, Zelda, Mario, sowas.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Boxen oder Schach?
Schach.
Zeitschrift oder Buch?
Buch.
Welches Buch liest du im Moment oder ist das schon länger her, dass du dein letztes Buch gelesen hast?
Ich lese gerade ein Buch, aber ich habe den Titel schon wieder vergessen. Aber ja, wenn ich was lese, dann ein Buch.
Und was ist dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch ist, boah, wie heißt das? Jedes Mal, wenn ich die Frage gestellt bekomme, vergesse ich das. Ja, kann ich gerade nicht sagen.
Unsere nächste Frage, Schokolade oder Chips?
Chips.
So mit süßen Sachen, hast du es nicht so oder magst du auch?
Ja, doch auch, aber jetzt ich bin jetzt nicht der größte Schokoladenfan. Außer ein Kuchen. Schokokuchen ist schon der Beste.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Dazu muss man sagen, dass ich mich mit Adam eigentlich um 11 Uhr treffen wollte und wir haben uns jetzt auf 13 Uhr verständigt, aber er hat, glaube ich, nicht ganz so lange geschlafen. Also das zum Thema Langschläfer, glaube ich. Unsere nächste Frage. Eisbad oder Whirlpool?
Whirlpool.
Kommen wir zu unserer letzten Frage. Basketball oder Fußball?
Fußball.
Du bist auch kurz nach Olympia vor einem Fußball-Bundesligaspiel geehrt worden. Was war das für ein Gefühl, da unten auf dem Platz zu stehen und über 50.000 Zuschauern schauen dir zu, jubeln dir zu und freuen sich mit dir?
War schon überwältigend. Wir wurden ja am Spielfeldrand geehrt und das war auch schon ein krasses Erlebnis. Und als wir dann vor die Fankurve gelaufen sind mit unseren Trikots, ja, ist schon sehr überwältigend und das kann man auch nicht in Worte fassen, diese Wucht, die dahinter steckt, wenn sich halt so viele Leute anfeuern. In dem Moment, es war schon eine sehr krasse Experience dort, muss ich sagen.
Verfolgst du die Fußball-Bundesliga, das Geschehen bei Eintracht Frankfurt auch selbst ein bisschen intensiver?
Ja, auf jeden Fall. Also hin und wieder schaue ich mir das an, was die Eintracht so macht beim Fußball. Und ja, wenn es die Zeit auch hergibt, bin ich ja auch mit vor Ort im Stadion und schaue mir die Spiele gerne an.
Vielen Dank fürs Mitmachen, Adam.
Sehr gerne.
Musik. Ich spreche heute mit Adam Amur, einem von 5 hessischen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen. Er hat uns bereits von seinen Erlebnissen in Italien berichtet, von der Vorbereitung auf seine ersten Spiele und natürlich von seinem Wechsel vom Turnen in den Bobsport. Jetzt starten wir den zweiten Teil unserer Podcast-Folge und blicken auf seine ersten Jahre im Schlitten. Seit rund 7 Jahren ist Adam im Eiskanal unterwegs, als Pilot, und damit ist er in einer Rolle mit ganz besonderer Verantwortung. Auf der einen Seite natürlich für den Erfolg seines Teams, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Sicherheit seiner Anschieber, denn mit denen rast er ja mit bis zu 160 Stundenkilometern durch den Eiskanal. Wir sprechen darüber, wie Adam in die Rolle des Piloten hineingewachsen ist, welche Herausforderungen ihn in den ersten Jahren begleitet haben und wie sich der Bobsport in Hessen entwickelt hat. Und natürlich geht es auch um seine Ziele für die nächsten Jahre. Adam, die Ausbildung zum Bobpiloten gilt ja als sehr anspruchsvoll. Wie schnell hattest du das Gefühl, dass du viel Talent mitbringst und dir vielleicht sogar der Sprung in die Weltspitze gelingen kann?
Ich hatte jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich Talent mitbringe. Ich habe einfach gemacht und wenn es geklappt hat, habe ich mich gefreut und dann ging es halt weiter. Es war halt so ein laufender Prozess und ja, klar hat man dann von links und rechts gesagt bekommen, ja, hier, der hat was drauf, der kann was und so. Aber ich konnte das ja selber nicht einschätzen. So, ich habe ja noch nie mitbekommen, wie jemand anders in meinem Körper Pilot ist. Und ja, deswegen habe ich mich gefreut, immer wenn es gut geklappt hat und habe auch nie viel über das nachgedacht, was ich mache, sondern hat mich einfach hineingesetzt, ausprobiert und halt alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Und so war das halt, ja, so ein Prozess, der dann angefangen hat. In Oberhof, da habe ich ja meine Pilotenausbildung angefangen dann richtig. Und genau, das ging dann alles schon relativ schnell, muss ich sagen. Ein halbes Jahr bin ich Monobob gefahren, dann habe ich mich in den Zweibob gesetzt das Jahr drauf, habe dann gegen Ende der Saison meine ersten Viererbobfahrten gemacht. Und das Jahr drauf, quasi meinem dritten richtigen Jahr, bin ich dann 2 und 4 komplett durchgefahren und habe dann auch meine erste deutsche Meisterschaft am Ende der Saison mitgemacht. Und das Jahr drauf habe ich mich dann schon für den Europacup qualifiziert.
Wie läuft eine Pilotenausbildung eigentlich genau ab? Kann man sich das vorstellen? Was für Schritte, was für Stufen muss man da durchlaufen?
Je nachdem, wo du halt deine Ausbildung startest oder an welchem Stützpunkt oder Verband du bist, fährst du halt auf der dazugehörigen Bahn, fängst du an mit dem Bobfahren. Du setzt dich erstmal in den Monobob rein, damit du keine Verantwortung hast für 1 oder 3 Personen hinter dir. Und ja, du startest auch nicht von ganz oben von der Bahn, sondern du fängst vielleicht in der Mitte an und dann steigerst du dich halt immer höher, je nachdem, wie gut es läuft. Man ist ja mit den Bahntrainern da vor Ort, die einen dann auch Korrektur geben und dann fängst du erstmal an, das Fahren so ein bisschen zu lernen. Genau, Monobob, der verzeiht mehr Fehler und da ist einfach mehr Spielraum, den du hast, bevor es dann zu einem Sturz oder ähnliches kommen kann. Und ja, wenn man dann angefangen hat, erlernst du so ein bisschen das Gefühl, du steigerst dich erstmal im Monobob, wenn das gut läuft, fährst du auf verschiedenen Bahnen, erstmal in Deutschland natürlich, und erlernst die Bahn sozusagen. Und wenn das im Monobob gut klappt, dann switcht man irgendwann auf den Zweierbob und das ist das gleiche Spiel. Da fängst du wieder von weiter unten an, dass du nicht so Top-Geschwindigkeiten hast und erlernst dir halt dann im Zweierbob die Bahn und bei den Herren dann irgendwann, wenn du deine 100, 200 Fahrten hinter dir hast und die Trainer haben das Gefühl oder man sieht, du beherrschst die Bahn und du hast dieses Gefühl an den Lenkseilen und du kommst damit gut klar und du weißt, was du machst, hast wenig Stürze, dann switchst du dann irgendwann in den Viererbob und genau, dann beginnt da das Spiel von vorne, sodass du am Ende alle deutschen Bahnen im Zweier- als auch im Viererbob beherrschst von oben und fahrsicher bist.
Was muss man denn als guter Pilot mitbringen? Also was erlernt man in der Ausbildung nicht? Also was muss unbedingt schon vorher vorhanden sein?
Wenn du halt Pilot wirst, musst du dir im Klaren sein, dass du auch irgendwann ein Team führen wirst. Und nicht jeder ist dafür geschaffen, ein Team zu führen, ein Team zu leiten, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu organisieren, sich um Dinge zu kümmern. Und ja, für alles auch gerade zu stehen am Ende, wenn du der Pilot bist, ist dein Gesicht auch im Vordergrund. Und ja, da kann man sich nicht hinter irgendjemandem verstecken. Und ja, das sind halt auch so Dinge, die auf einen zukommen, wenn man dann sagt, man will selber fahren. Das ist halt auch die ganze Verantwortung, die dann mit dazukommt. Verantwortung für 1 oder 3, die hinten mit einem fahren. Und das muss man sich auch im Klaren sein, dass man da auch ja viel Verantwortung übernehmen muss für alles.
Hast du dich mit dieser Rolle zunächst so ein bisschen schwer getan oder warst du da ganz schnell drin?
Ja, klar, habe ich mich schwer getan. Ich meine, ich bin ein sehr ruhiger, introvertierter Junge gewesen früher. Ich bin immer noch relativ ruhig und gelassen, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Und klar war das natürlich schwierig, wenn dann alle auf einen gucken und man halt im Mittelpunkt steht und man halt Dinge in der Hand hat und Dinge selber entscheiden muss, sich um Dinge selber kümmern muss. Und das ist aber auch so ein Prozess, wo man mit reinwächst über die Jahre, wird man dann besser und klarer im Kopf und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das ist schon eine harte Aufgabe, die man übernehmen muss. Am Ende ist das halt dann wie so eine kleine Firma und man muss die halt irgendwie leiten.
Du bist selbst ja noch ein ganz junger Kerl, 24 Jahre erst alt. Wie ist das für dich gewesen, mit viel erfahreneren Teamkollegen dann zu tun zu haben? Auch dein Bruder Issam ist einige Jahre älter. Du hast immer wieder erfahrene Anschieber bei dir im Team drin gehabt. Wie gehen die damit um, dass sie da plötzlich so einen ganz jungen Kerl vorne sitzen haben, der dann die Entscheidung trifft?
Das ist jetzt nicht so wirklich das Problem. Jeder im Team weiß, dass der Pilot der Chef ist. Und ja, ich bin halt der Pilot. Am Ende werden meine Entscheidungen oder gelten meine Entscheidungen. Klar ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das und das wird so gemacht, sondern es ist auch ein Miteinander bei uns im Team. Was ich finde sehr wichtig ist, dass jetzt nicht ich dastehe und jeden rumkommandiere, sondern es ist schon so ein Teamgefühl, was ich versuche aufrechtzuerhalten. Und ja, am Ende bin ich natürlich immer noch der Chef und dann treffe die Entscheidungen. Aber das sollte in der meisten Zeit zumindest nicht überwiegen.
Welche brenzligen Situationen im Eiskanal hast du denn bereits schon erlebt? Hattest du schon schlimmere Stürze, von denen du dich erstmal erholen musstest?
Also ich habe zwei Stürze, die mir im Kopf geblieben sind jetzt oder die mir auch immer im Kopf bleiben werden. Stürze gehören dazu und in der Regel kommt man da auch relativ glimpflich davon. Ich bin einmal in meiner ersten WM bin ich gestürzt, in St. Moritz, genau im ersten Lauf direkt. Und es war so mein erster Höhepunkt der Karriere, nachdem ich Juniorenweltmeister geworden bin. Haben uns auch viel erhofft und ja, im ersten Lauf sind wir dann gestürzt. Mein Anschieber musste auch an der Schulter transplantiert werden, also die Haut. Das war hatte schon eine relativ schlimme Verbrennung. Und das war wie so ein Tiefpunkt in meiner Karriere. Dann war noch ein starker Sturz, war letzte Saison, also nicht jetzt die Saison, die vorgangen ist, sondern jetzt davor das Jahr. Da bin ich schwer in Winterberg gestürzt. Da war mein Bruder noch ein weiterer Anschieber im Krankenhaus. Mir war kurz weiß vor Augen, also es war schon krass und das wird auch immer im Kopf bleiben. Aber ja, das ist am Ende eine Risikosportart, das wissen wir alle, es kann immer was passieren. Ich versuche immer oder ich gebe mir am Bestes, dass da nichts passiert, aber versprechen kann man natürlich nie etwas. Nach so einem Sturz ist es aber dann auch immer wichtig, aufzustehen und weiterzumachen. Ansonsten fällt man dann so ein bisschen in so ein Loch oder dann vielleicht überwiegt dann irgendwann die Angst oder so. Und das darf halt nicht passieren in so einem Sport.
Wie erholt man sich von solchen Negativerlebnissen? Reicht es da einfach zu sagen, hier morgen ist ein anderer Tag? Oder spielt da auch mentales Training dann eine gewisse Rolle?
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen beides. Klar muss man da direkt dann weitermachen im Idealfall, aber manchmal geht das nicht. Ich meine, in St. Moritz haben wir mit dem Sturz dann aufgehört, dann gab es keinen weiteren Lauf mehr vor uns, wir waren raus und ja, haben den Wettkampf beendet und das nächste Mal, dass ich auf der Bahn war, war halt das Jahr später. Klar war dann die Aufregung dann danach, beziehungsweise davor dann wieder sehr hoch und es war sehr angespannt, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Aber am Ende muss man damit irgendwie klarkommen und ich denke mir, wenn man hinfällt, muss man halt aufstehen und dann geht's weiter.
Wie bereitest du dich auf so eine Fahrt vor? Hast du bestimmte Routinen oder Rituale, die immer gleich sein müssen?
Ja, also meistens oder oft machen wir vorm Training einen Bahnbegang, wo wir die Bahn abgehen und nochmal mit den Trainern absprechen, was wir wo machen müssen. Klar, auf entspannten Bahnen fällt der Bahnbegang irgendwann weg. Und dann gehe ich aber persönlich auch vor jedem Lauf jedes Mal die Bahn durch mental, dass ich mich darauf vorbereite und gehe halt so in meinem Kopf so die Bahn ab und simuliere nach, wann ich wo wie lenke. Das hilft mir, mich da besser darauf vorzubereiten.
Der deutsche Bobsport ist derzeit ja im Umbruch. Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner hat seine Karriere beendet. Francesco Friedrich als langjähriger Dominator dürfte auch bald aufhören. Vielleicht macht er noch einen Winter, vielleicht auch nicht. Wenn es um seinen Nachfolger geht, dann wird immer wieder dein Name genannt. Inwiefern setzt dich diese Erwartungshaltung unter Druck?
Ich meine, die letzten Jahre war auch die Erwartung relativ hoch an die deutschen Teams. Und an sich verändert sich für uns ja nichts. Zwei Konkurrenten, sehr starke Konkurrenten, fallen zwar weg, aber es gibt immer noch weitere. Da muss man sich wie jeden Winter sehr, sehr gut vorbereiten und alle Maßnahmen treffen, dass man am Ende ganz oben auf dem Podest steht. Klar, es kommt dann von außen oder wird die Erwartungshaltung dann noch höher, dass man dann selbstverständlich gewinnt, wenn die anderen dann weg sind, weil wer soll sonst gewinnen? Aber so einfach ist das, glaube ich, nicht.
Der Bobsport gilt ja als Sportart, in dem die Deutschen besonders gut sind, andere Nationen da so ein bisschen hinterherhinken. Täuscht das so ein bisschen? Haben die anderen Nationen wirklich so viel Rückstand auf uns?
Natürlich sind die deutschen Teams sehr oft und sehr stark vorne mit vertreten, aber hin und wieder kommt noch ein anderes Team, was mit vorne reinrutscht. Wenn die anderen Leute oder die anderen Teams ihre Hausaufgaben machen und am Start auch mit dabei sind und vorne anknüpfen, dann können die uns ganz schön gefährlich werden. Ich meine, wir sind sehr erfolgreich, weil wir auch mit uns auch immer die Schnellsten am Start sind. Und man muss schauen, wenn die Ausländer irgendwie diesen Step schaffen, da ranzukommen an uns oder noch näher ranzukommen oder Paare sind, dann wird es ganz schön eng, vor allem auch im Viererbob. Das Material ist im Viererbob, das geht nicht so weit auseinander. Natürlich sind unsere Zweier sehr, sehr gut, aber selbst da darf man sich keinen Fehler erlauben. Und ich glaube, wenn die ihre Hausaufgaben weitermachen und sich auch noch ein bisschen steigern, vor allen Dingen was die Startleistung angeht und auch die fahrerische Leistung so ein bisschen, dann kann das schon ganz schön gefährlich werden, weil die werden ja auch immer besser von Jahr zu Jahr.
Die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison werden im Sommer geschaffen. An was willst du denn in der wettkampffreien Zeit jetzt in den nächsten Monaten verstärkt arbeiten? Was hast du dir da vorgenommen?
Auf jeden Fall weiter an meinen athletischen Leistungen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Potenzial. Ja, da bin ich auch eng mit meinem Trainer in Kontakt und freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Vorbereitung. Aber auch was das Team angeht, die Teamdynamik, die Teamstimmung, dass wir uns da finden und dass man halt eine solide Basis baut mit einem guten Team, mit einer guten Stimmung. Weil das ist, glaube ich, schon die halbe Miete, dass man da mit den richtigen Leuten da in die Saison startet. Und natürlich werden wir auch gucken, was am Material noch geht, da vorbereiten. Und dann sind wir hoffentlich gut vorbereitet.
In Frankfurt gibt es seit September vergangenen Jahres eine Anschubbahn. Durch die hat der Bobsport in Hessen einen großen Aufschwung erfahren. Wie erlebst du die Entwicklung in den vergangenen Jahren?
Die Bobabteilung gibt es, glaube ich, erst seit 2022/23. Ich bin persönlich seit letztem Jahr bei der Eintracht und seitdem hat sich da schon sehr viel getan. So, ich meine, mittlerweile verbindet man auch Bobsport so ein bisschen mit der Eintracht, vor allen Dingen in Hessen und im Raum Frankfurt. Und da haben die schon was geschaffen oder eine gute Basis geschaffen für die nächsten Jahre. Und ich denke, dass da noch einiges folgen wird. Und gerade jetzt auch mit der Anschubbahn haben die nochmal ein Statement gesetzt, dass sie sich dafür voll engagieren wollen und auch engagieren. Und die wird natürlich auch, denke ich, ihre Früchte mit sich tragen die nächsten Jahre.
Erika Fischbach hatte als Präsidentin des Hessischen Bob- und Schlittenverbandes sehr viel zu dieser Entwicklung beigetragen. Wie würdest du ihr Engagement so in wenigen Worten beschreiben?
Wenn es Erika nicht geben würde, dann würde ich wahrscheinlich noch irgendwo in Thüringen Bob fahren. Also Erika ist auch der Grund, warum ich jetzt bei der Eintracht bin. Und ich habe ja den Wechsel zu verdanken. Sie hat sich da sehr für mich eingesetzt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Viele Sportler gehen ja nach ihrer Karriere so in eine Rolle eines Botschafters rein. Jetzt hast du noch einige Jahre hoffentlich vor dir. Nichtsdestotrotz, wenn du deine Karriere irgendwann mal beendet haben wirst, siehst du dich dann auch in so einer Rolle eines Botschafters, der Nachwuchsathleten so ein bisschen was für ihre Zukunft mitgibt?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der Nachwuchs ist sehr wichtig und Bob ist auf jeden Fall noch Bedarf für Nachwuchs. Und wenn man dann noch ein paar junge Kerle dafür motivieren kann, würde mich das natürlich auch freuen. Und würde ich mich auch für einsetzen, auf jeden Fall.
Welche Ziele hast du dir für die kommenden Jahre gesetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, jetzt das Ziel bis jetzt war jetzt natürlich Olympia und jetzt muss ich mal schauen, was jetzt das neue Ziel wird. Das neue kurzfristige Ziel wird jetzt erstmal die WM nächstes Jahr, dass wir da in Lillehammer, dass wir da gut vorbereitet sind und da hoffentlich die ersehnte Medaille dann mitnehmen und im Viererbob zumindest. Ansonsten ist das nächste große Ziel, Olympia 2030, 4 Jahre sind lang, aber 4 Jahre vergehen auch sehr, sehr schnell. Ich meine, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl hätte, als wären das 3 Jahre gewesen von meinem ersten Europacup bis jetzt zu den Olympischen Spielen. Also das unterschätzt man immer, wie schnell das dann am Ende eigentlich geht. Aber klar, kann immer noch viel passieren auf dem Weg.
Ist aus seiner Sicht in der nächsten Saison schon der Gewinn des Gesamtweltcup-Sieg realistisch? Willst du da besonders angreifen?
Gesamtweltcup-Sieg heißt, du musst die ganze Saison deine Leistung bringen und das ist so immer das Schwierige. Es kann immer ein kleiner Patzer passieren und dann bist du schon weg und dir fehlen die Punkte für den Gesamtweltcup. Klar wollen wir den angreifen und wir geben alles und ob es dann am Ende für den Sieg reicht oder Platz 2 oder Platz 3 oder 4, 5, 6 sehen wir dann am Ende. Aber klar, es ist natürlich das Ziel, dass wir da nächstes Jahr an die Leistung von diesem Jahr anknüpfen wollen. Genau, dieses Jahr waren wir relativ häufig auf dem Podest und waren sehr konstant, was die Leistung angeht. Und das will man natürlich beibehalten, dieses Niveau.
Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Sportgebabbel zu Gast warst. War ein sehr interessantes Gespräch, viele spannende Einblicke von dir bekommen. Vielen Dank, Adam.
Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
Das war's für heute mit unserem Sportgebabbel, dem Podcast des Landessportbundes Hessen. Zu Gast war Adam Amur, eine der großen Hoffnungen im deutschen Bobsport. Vize-Weltmeister, Europameister und Olympia-Bronze, das sind seine bislang größten Erfolge. Wir haben darüber gesprochen, wie er die Olympischen Winterspiele in Italien erlebt hat und natürlich über seine rasante Entwicklung im Eiskanal. Adam Amur ist Quereinsteiger, er wechselte erst vor rund 7 Jahren vom Turnen in den Bobsport. Und jetzt trauen ihm viele zu, in die Fußstapfen von Bob-Ikone Francesco Friedrich zu treten. Adam selbst hat große Pläne und bereits die Olympischen Winterspiele 2030 im Blick. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Spotify und Co. oder schreibt uns gerne eine Mail an podcast@lsbh.de. Vielen Dank fürs Zuhören, einen guten Start in den Frühling und natürlich bis bald im Sportgebabbel.